온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
기온다. aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
뱅비니다스 온 뱅비니도 zum aktuellen Onda Info.
En el centro de América un pueblo que despertó porque marcó una senda e hizo una revolución.
Wenn es nach der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit geht, gab es in Honduras nie einen Putsch. Sie bezeichnete den Putsch, mit dem der gewählte Präsident Manuel Zelaya im Juni 2009 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus dem Amt und gleichzeitig aus dem Land gejagt wurde, als Legende und erklärte, dass damit eine Rückkehr zu Rechtsstaat und Verfassung in dem zentralamerikanischen Land möglich sei.
Monate später bescheinigte dieselbe Stiftung in einem Interview mit der Welt dem Regime auch die Abhaltung fairer und sauberer Wahlen unter Beobachtung aus 31 Ländern. Auch wenn diese Beobachter fast sämtlich aus dem ultrakonservativen und tendenziell putschfreundlichen Lager kamen, wie honduranische Organisationen der Zivilgesellschaft betonen.
Nun lassen die mehr als 7000 Morde pro Jahr, viele davon an sozialen und UmweltaktivistInnen, nicht erkennen, dass Honduras auch nur ansatzweise auf dem Weg zu einem Rechtsstaat ist. In der letzten Ausgabe des Onda-Infos in diesem Jahr präsentieren wir euch eine Reportage von Radio Progreso aus Honduras, die wir für euch übersetzt und geringfügig kontextualisiert haben.
Adelante, Hondureños, el glorioso Partido Liberal.
Erster Teil.
Demokratie gegen die breite Mehrheit.
Seit 1982 praktiziert Honduras so etwas wie eine repräsentative Demokratie, in der staatliche Aufgaben an Abgeordnete delegiert werden, die alle 4 Jahre gewählt werden. In dieser ziemlich schwachen honduranischen Demokratie wechseln sich seit 30 Jahren 2 Parteien an der Macht ab. Es sind die Liberale Partei und die Nationale Partei, die verantwortlich sind für das, was Honduras heute darstellt.
Una madrugada de gorilas y terror.
Im Namen der honduranischen Demokratie wurde dem Land im Jahre 2009 ein Putsch gegen Präsident José Manuel Zelaya Rosales verordnet. Ein Staatsstreich, der zu einem breiten Widerstand in der Bevölkerung führte, wie die Journalistin Claudia Mendoza berichtet.
Ja, es gab ein Erwachen der Bevölkerung. Kleinbauerngruppen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, organisierte Frauen, die sexuelle Vielfalt. Sie alle protestieren und fordern Raum in der öffentlichen Agenda. Sie alle verlangen einen Wandel.
Forderungen nach einem Wandel treffen dabei auf eine politische Elite, die eben diese Forderungen soweit möglich ignoriert, so der honduranische Schriftsteller Julio Escoto.
Es sind vor allem die alten Politiker aus dem traditionellen Zwei-Parteien-System, die so tun, als hätte sich überhaupt nichts geändert.
Zusammen mit der mehr als 30 Jahre andauernden Zwei-Parteien-Herrschaft hat der Putsch von 2009 die großen Probleme des Landes nicht nur zementiert, er hat die soziale Ungleichheit in dem verarmten Land sogar noch drastisch verschärft. Eines der großen Probleme in Honduras war und ist der Zugang zu Land. Die Großgrundbesitzer haben sich im Zuge des Putsches nicht nur Schollen der Kleinbauern, sondern auch Staatsbesitz unter den Nagel gerissen. Sogar die Regierung erkennt dies an, könne aber nicht viel tun, sagt sogar der Vizepräsident des Nationalkongresses, Marvin Ponce.
Der Konflikt auf dem Land ist groß, auch wenn die politische Klasse versucht, ihn zu ignorieren. Im Land gibt es 890.000 Hektar eingetragenen Landbesitz, aber es gibt über 4 Millionen Hektar Agrarland. Das bedeutet, dass über 3 Millionen Hektar Land im Besitz des Staates sind, den aber Privatpersonen an sich gerissen haben.
Campesina mujer, tengo de mi raza la herencia de ayer.
Währenddessen sind die Menschen auf dem Land weiterhin angegriffen durch die Großgrundbesitzer und den Staat ausgesetzt. Allein in Aguan, einer Region im Norden des Landes, sind in den letzten 4 Jahren mehr als 60 Bauern getötet worden. Laut Rafael Alegria von der Kleinbauernorganisation Via Campesina gibt es in Honduras mehr als 300.000 landlose Familien.
300.000 Familien, das entspricht etwa 1,5 Millionen Menschen, die landlos sind. Mehr als 2 Millionen Kleinbauern leben in extremer Armut, sagen die FAO und andere Organisationen. Und in mehreren Regionen des Landes leiden die Menschen Hunger.
Landbesetzungen verzweifelter Campesinos werden brutal geräumt. Erst Mitte Dezember entsandte die Regierung gleich 5 Militärkommandos, um 400 landlose Familien mit Tränengas und unter schweren Drohungen aus einem Camp in Trujillo zu vertreiben. Gewalt wird von Seiten des Staates, von Kriminellen und leider auch innerhalb der Bevölkerung längst als ein probates Mittel der Problemlösung gesehen. Honduras ist eines der gewalttätigsten Länder der Welt. Mehr als 90 Menschen pro 100.000 Einwohner werden jedes Jahr ermordet. 2 MenschenrechtsaktivistInnen.
Die Situation im Land hat sich so gravierend verschlechtert, dass die Mordraten wohl höher sind als in fast jedem anderen Land der Welt.
Wir haben ein sehr ernstes Problem mit dem Narcotráfico. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Die Möglichkeiten des Landes, den Narcotráfico in Schach zu halten, haben sich sehr verschlechtert. Dass der Narcotráfico in der Vergangenheit immer mehr Raum gewonnen hat, nicht nur geografisch, sondern auch im sozialen und politischen Gefüge, das ist offensichtlich.
An den im November 2013 anstehenden Wahlen werden insgesamt 9 Parteien teilnehmen, darunter 4 neue Parteien, die nach dem Putsch entstanden sind. Diese Nachputschparteien sind aber nicht sämtlich Anti-Putsch-Parteien. Auch die Militärs ziehen unter Führung von Romeo Vázquez mit einer eigenen Partei in die Wahlen und konkurrieren somit um die Staatsmacht. Nach Ansicht der Expertin für militärische Angelegenheiten, Leticia Salomon, haben die Militärs mit dem Putsch wieder ihre Rolle als Protagonisten des politischen Lebens zurückerobert, die sie offiziell mit der Rückkehr zur Demokratie vor 30 Jahren verloren hatten.
Die Streitkräfte spielten immer schon eine sehr große Rolle. Sie sind da, um den Präsidenten daran zu erinnern, dass sie die letzte Instanz der mächtigen Gruppen im Land sind, um gegen einen Präsidenten zu putschen, wenn sie es für nötig erachten.
Yo le prometo energía eléctrica en cada casa del país.
Yo les prometo que todo lo que se decida
será. Wahlkampagnen in Honduras werden seit jeher kritisiert, nicht nur weil sie sehr teuer sind, sondern vor allem wegen der oft fragwürdigen Herkunft der Mittel. Einer der größten Geldgeber sind der Drogenhandel und andere dunkle Bereiche der Gesellschaft. Für den Analysten Victor Mesa liegt die Wurzel des Problems schon im Wahlgesetz.
Wir brauchen Mechanismen von Kontrolle und Überwachung, die es überhaupt erst ermöglichen, die Budgets der Parteien transparent zu gestalten. Das erfordert tiefgreifende Reformen im honduranischen Wahlgesetz. Reformen sind eine Grundvoraussetzung und nicht nur da. Auch was das System der politischen Parteien und das politische System als Ganzes betrifft.
Für Francisco Saravia vom Zentrum für Demokratiestudien CESPAD ist es eine der größten Herausforderungen, die Demokratie zu stärken, deren Aufgabe es ja sei, Wohlstand und Entwicklung für alle zu generieren.
Auch wenn die Demokratie zunächst eine Staats- und Regierungsform ist, so ist die Demokratie doch auch ein System, und zwar eines, was der großen Mehrheit zugutekommen soll. In Honduras sehen wir aber, dass die große Mehrheit ganz am Rande der Macht und der Entscheidungsfindung steht. Damit das funktionieren kann, benötigt das System starke Prozesse der Ausgrenzung.
Nach dem Putsch und mit der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Krise in Honduras konzentrieren sich die Diskussionen auf die Zwei-Parteien-Herrschaft, die mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, sich am Leben zu halten. Ob gegen die Wahlkampfmaschinerie der Parteienherrschaft eine soziale, bürgerrechtliche Alternative unter dem bestehenden Wahlgesetz und gegen die private Medienmacht eine Chance hat, ist mehr als fraglich. Am Ende könnte auch ein Rutsch von rechts nach extrem rechts stehen. Und innerhalb der sozialen Bewegungen wird ohnehin seit langem diskutiert, ob die Teilnahme an den Wahlen unter den gegebenen Bedingungen überhaupt der richtige Weg ist, wie wir später erfahren werden. La semilla de la democracia se siembra en el seno fértil de tu casa. En la escuela, en las oficinas, en los talleres y plazas. La semilla de la democracia se siembra en el seno fértil de tu casa.
Zweiter Teil. En la escuela, en las oficinas, en los. Die Politik von Gewalt und Straffreiheit.
Solo le pido al Señor que me dé paz en mi corazón, porque yo sé que yo soy enfermo.
Es ist das Klagen einer Mutter über den Verlust eines geliebten Menschen. Die Gewalt, die Unsicherheit und die Kriminalität, sie erreichen unfassbare Dimensionen in Honduras. Der Tod ist für die Menschen in dem mittelamerikanischen Land längst zu einem der wichtigsten Begleiter geworden. Die Situation ist in der Tat besorgniserregend. Während in Europa durchschnittlich 3 Menschen pro 100.000 Einwohner Tötungsdelikten zum Opfer fallen, erreicht dieser Wert in Honduras die erschreckende Zahl von fast 90, also 30 Mal so viel. Laut der Koordinatorin der Stelle für Gewaltbeobachtung der Nationalen Autonomen Universität von Honduras, Migdonia Ayesta Figuren, ist Honduras somit die Nation mit der höchsten Mordrate weltweit.
Im vergangenen Jahr hatten wir über 7000 gewaltsame Todesfälle. Fast 2/3 der Ermordeten sind junge Menschen zwischen 14 und 30 Jahren. Über 80% sind junge Männer zwischen 14 und 40. Das ist schon deswegen katastrophal, weil wir eine junge Bevölkerung haben und gerade diese Altersgruppe als arbeitende Menschen das Rückgrat dieser Gesellschaft bildet. Für die Morde gibt es kaum eine Erklärung, weil die polizeilichen Ermittlungen keinerlei Ergebnisse bringen.
Die Gewalt ist in Honduras eng mit der Straffreiheit verbunden. Die ungenügende Strafverfolgung sorgt dafür, dass Morde ohne Konsequenzen bleiben und somit als probates Mittel gesehen werden dürfen. Ein weiterer Faktor sei, dass die Strafverfolgungsbehörden selbst in kriminelle Machenschaften verstrickt seien. Dies verdeutlichte nicht zuletzt die Ermordung des Sohnes der Rektorin der Nationalen Autonomen Universität von Honduras, Julieta Castellanos. Dies war der Beginn einer seither anschwellenden Forderung nach einer Säuberung der Polizei, da die Verantwortlichen für Sicherheit und den Schutz der Bevölkerung gleichzeitig hochrangige Mitglieder illegaler Gruppen seien, so Julieta Castellanos.
Vor einigen Monaten haben wir noch gesehen, dass die polizeiliche Struktur vollkommen durch kriminelle Elemente unterwandert ist. Seither gab es eine Reihe von Vorfällen, die durch die Staatsanwaltschaft bestätigt wurden, wie der massive Raub von Waffen aus staatlichen Arsenalen, Exekutionen von Menschen durch Polizeiangehörige und weitere Fälle, die den voranschreitenden Verfall der Sicherheitsorgane belegen.
Nach dem Mord an Castellanos Sohn am 22. Oktober 2011 sagte Präsident Porfirio Lobo Sosa, das Böse gehe von einigen faulen Äpfeln in den Institutionen aus. Eine Einschätzung, die weit hinter der Beurteilung zum Beispiel kolumbianischer Experten zurückbleibt, die in einer alarmierenden Studie von allgemeiner und weit verbreiteter Korruption in Sicherheitskräften und Strafverfolgungsbehörden sprechen. Matthias Funes ist Mitglied der Kommission für öffentliche Sicherheit, dem in Honduras zuständigen Organ für die Säuberung und Reformierung der nationalen Polizei und der gesamten Justiz.
Die Reform der öffentlichen Sicherheit muss sich auf alle Institutionen beziehen. Die nationale Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Gerichte und das auf allen Ebenen. Die meisten Menschen schauen zunächst nur auf die Polizei. Vielleicht, weil hier der Handlungsbedarf am offensichtlichsten ist, wenn wir uns die dramatischen Vorfälle der letzten Zeit anschauen. Alle Honduraner wünschen sich eine effiziente Polizei, die ihrem eigenen Anspruch gerecht wird, der da lautet, dienen und schützen. Aber dies muss natürlich den Respekt vor der Bevölkerung beinhalten.
Mit dem Dekret 89/2012 wurde in diesem Jahr der Notstand über die öffentliche Sicherheit ausgerufen. Seither patrouillieren Militärs durch die Straßen, denen originär polizeiliche Befugnisse zugestanden wurden. Und es gibt weitere sicherheitspolitische Entscheidungen, die eine klar militärische Handschrift tragen. Zum Beispiel der Vorschlag zur Schaffung der sogenannten Tiger, eine Geheimpolizeitruppe mit Befugnissen wie aus eigentlich längst vergangenen Tagen lateinamerikanischer Militärdiktaturen. Trotz der Sicherheitskrise ist es eine der wesentlichen Forderungen der honduranischen Zivilgesellschaft, dass das Militär in die Kasernen zurückkehren müsse. Die Militärexpertin Leticia Solomon warnt, dass Honduras sonst weiterhin in einem Albtraum leben werde, der der honduranischen Bevölkerung nur Kummer und Leid bringe.
Wir sehen, dass immer öfter und immer mehr Soldaten auf die Straßen geschickt werden, um eigentlich polizeiliche Aufgaben zu übernehmen, für die sie überhaupt nicht ausgebildet sind. Das bedeutet, dass auch die Armee, die Polizei, Staatsanwaltschaft und Richter zu einer schweren Bedrohung für die Zivilgesellschaft wird. Diese Bedrohung ist umso größer, als die Soldaten Waffen tragen und auf jeden schießen können, den oder die sie in einer x-beliebigen Situation als ihren Feind wahrnehmen. Die Soldaten müssen zunächst in ihre Kasernen zurück und sich nicht mit Aufgaben der öffentlichen Sicherheit beschäftigen, die außerhalb ihrer Kompetenz liegen.
Die Gewalt in Honduras hat trotz aller martialischen Maßnahmen ein Niveau erreicht, das so alarmierend ist wie nie zuvor in der ohnehin blutigen Geschichte des Landes. Sie drückt sich in exorbitant hohen Fallzahlen bei Totschlag und Frauenmorden aus, in Morden an MenschenrechtsaktivistInnen, an JournalistInnen, an Jugendlichen, Schwulen, Lesben und Transpersonen, an Gewerkschaftern, Kirchenleuten und sozialen AktivistInnen.
Entré en la casa de la justicia de mi país y comprobé.
Die weit verbreitete Straflosigkeit in Honduras Gesellschaft ist das Ergebnis des Versagens des Staates, die Grundrechte seiner Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Stattdessen beobachte man seit langem die Infiltration von Staat und Gesellschaft durch kriminelle Gruppen, die laut Eugenio Sosa vom honduranischen Menschenrechtszentrum CIPRODE bereits ganze Institutionen an sich gerissen hätten.
Y es que la impunidad siempre de una otra manera es promovida, es alimentada por grupos de poder.
Straffreiheit wird immer von Menschen und Gruppen gefördert, die Macht haben. Gruppen, die ein Interesse daran haben, dass der Staat mit seinen Bemühungen um Verbrechensaufklärung und Strafverfolgung scheitert, damit sie selbst Nutzen aus jedweder Art von Delikten ziehen können. Ganz direkt gesagt, die Straffreiheit nutzt allen, die an der Korruption oder an dem Ansichreißen öffentlicher Güter oder an Bodenschätzen verdienen. Und natürlich all denjenigen, die in das organisierte Verbrechen und den Drogenhandel verstrickt sind. Die Straffreiheit ist der rote Faden, der die allgemeine Gewalt im Land, die Korruption und das organisierte Verbrechen miteinander verbindet.
Y alimenta la violencia generalizada en el país, la corrupción y el desarrollo del crimen organizado de diferente.
Lo que Honduras necesita es un poco de amor. Lo que Honduras necesita es un poco de amor.
Dritter Teil. Plünderung und Protest.
Veo el periódico, el televisor, entre hermanos nos estamos matando.
Im Namen einer kurzlebigen Entwicklung betreibt man Raubbau am Gemeinwohl, an den natürlichen Ressourcen und an der Artenvielfalt.
Rasant werden in Honduras Flüsse und Berge privatisiert. Mit der gleichen Geschwindigkeit werden den Gemeinden die natürlichen Ressourcen weggenommen. Der Umweltschützer Juan Mejía erläutert, dass die Politik in einer zynischen und schamlosen Art und Weise rechtliche und politische Rahmenbedingungen geschaffen habe, um im riesigen Umfang natürliche Ressourcen und Land an nationale und ausländische Investoren auszuhändigen.
Schon heute sind 40% des Landes an Bergbauunternehmen konzessioniert. Ganze Flüsse sind privatisiert worden. Die Kleinbauern haben immer weniger Land, weil transnationale Unternehmen und honduranische Großgrundbesitzer immer mehr Land an sich reißen. Auch in die Wälder können die Menschen nicht mehr. Auch die werden versteigert, zumeist an die reichsten Familien des Landes.
Das ist Honduras, ein Land von 8 Millionen Menschen mit großen Waldflächen und Wasserressourcen. Sein Boden birgt Gold, Silber und andere Edelmetalle. Dazu gibt es einige unerschlossene Ölfelder. Die Privatisierung dieser Ressourcen verschenkt diesen Reichtum. Nun sind Plünderungen nicht neu in der honduranischen Geschichte, so die Analystin Alba Deras.
Wir erinnern an die spanische Kolonisation, in der das Land ausgeraubt wurde. Ab dem 19. Jahrhundert wurde das Land an die Bergbau- und Bananenkonzerne ausgeliefert, die uns ebenfalls nur Armut und Krankheiten gebracht haben.
Die Offensive des globalen Kapitalismus, öffentliche Güter zu privatisieren und zu kommerzialisieren, findet in der sogenannten Green Economy seinen neuesten und perfidesten Ausdruck. Es sei eine der Strategien des Kapitals, Ökosysteme zu privatisieren und sie in ein Wirtschaftsgut zu verwandeln, damit gerade im Kontext der aktuellen Wirtschaftskrise die üppigen Kapitalrenditen garantiert bleiben, sagt Berta Cáceres vom Rat der Basis- und Indigena-Organisationen in Honduras, COPIN.
Das ist ein Konzept, das aus der kapitalistischen Logik heraus entwickelt und von multilateralen Finanziers wie der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank finanziert wird. Sie verfügen über militärische und paramilitärische Macht. Sie haben Richter und Staatsanwälte zu ihren Diensten, eigentlich alle staatlichen Institutionen.
Dem widerspricht naturgemäß Rigoberto Cuellar, Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt in Honduras. Die Regierung bevorzuge nicht einseitig die Unternehmen, man bemühe sich vielmehr um ein Gleichgewicht zwischen Entwicklung, Natur und Kapital.
Wir versuchen, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen dem Menschenrecht auf Entwicklung, einer wirtschaftlichen Entwicklung und auf der anderen Seite das Recht auf die Umwelt, das ein fundamentales, von der Verfassung garantiertes Recht ist. Dafür setze ich mich ein, denn ich weiß, dass dieses Gleichgewicht erreicht werden kann. Alles natürlich im Rahmen der Gesetze, wobei wir sicherstellen müssen, dass die Gesetze gerecht sind. Gerecht für die Gemeinden, im Sinne der Interessen des Landes und fair für die Interessen der Investoren.
Doch in der Praxis, so Berta Cáceres von COPIN, sei die honduranische Regierung nur an internationalen privaten Investitionen in Honduras interessiert. Die Souveränität, das Leben und die Würde des honduranischen Volkes sei dabei allenfalls zweitrangig. Die strategischen und profitabelsten Unternehmen fördere die Regierung von Porfirio Lobo als Teil der Programme Nationale Vision, Nationaler Plan und einem begleitenden Gesetzespaket, das die Wirtschaftszweige Wasser, Mineralien, Wald und Funkfrequenzen regelt. Mit dem Bergrecht von 1998 wurden 35.000 Quadratkilometer honduranischen Territoriums über 155 Konzessionen veräußert. Die Legislative hat mittlerweile einen Vorschlag für eine Novelle des Bergrechts entwickelt, die noch mehr auf die Interessen der Bergbauunternehmen zugeschnitten ist und die folglich von verschiedensten Sektoren der Gesellschaft abgelehnt wird. Nach Meinung von Umweltschützern wie Juan Mejía werde der Ausplünderung der natürlichen Ressourcen weiter Vorschub geleistet.
Das hat nur Zerstörung und Armut gebracht. Im Valle de Siria zum Beispiel, wo seit den 90er Jahren Bergbau betrieben wird, gibt es überhaupt keine Entwicklung, sondern nur Zerstörung, Tod und Elend. All diese Versprechen waren und sind eine Lüge.
Im August 2009, inmitten des Putsches gegen Präsident Manuel Zelaya, beschloss der Kongress das Wassergesetz, das den Weg zur Konzessionierung der Wasserressourcen des Landes bereitet. Aber erst im April 2010, also bereits während der aktuellen Regierung von Porfirio Lobo, sind 47 Wasserkraftkonzessionen vergeben worden. Dadurch droht zahlreichen Gemeinden die Enteignung und Vertreibung. Im Protest gegen die Staudammprojekte haben Gemeinden und Organisationen Demonstrationen im ganzen Land gegen das organisiert, was sie als einen Angriff auf die Souveränität über ihre Territorien empfinden, berichtet Berta Cáceres.
Die indigenen Gruppen haben eine sehr feste Position. Es gibt große Versammlungen der Indigenas. Der Wille und die Forderungen der Indigenas sind allerdings von der Politik ein ums andere Mal zurückgewiesen oder ignoriert worden. Sie kämpfen für die Anwendung der Konvention 169. Und sie kämpfen weiter um ihre Rechte, um Autonomie und um die Verteidigung ihrer Gemeinden.
So wurden Straßen, Brücken, Plätze und öffentliche Gebäude selbst in den entlegenen entlegensten Winkeln von Honduras besetzt. Ausdruck des massiven Protestes gegen das Wassergesetz, das neben Flüssen und Seen auch die Privatisierung des Grund- und Trinkwassers ermöglicht.
El agua es un derecho y no una mercancía.
El agua no se vende. El agua se defiende.
Als weiteres Beispiel für die Förderung zwielichtiger Geschäfte und des Ausverkaufes der nationalen Souveränität billigte der Kongress zudem die Initiative Ciudades Modelos. Für diese Modellstädte müssten massiv lokale Gemeinden vertrieben werden. Die Modellstädte wären über private Verwaltung bis hin zu privater Sicherheit jeglicher staatlicher Kontrolle entzogen, stellten also faktisch einen Staat im Staate dar. Der Protest gegen diese Vorhaben war dementsprechend allgegenwärtig, so Berta
Cáceres.
Wir mussten eine Strategie der Artikulation und der Mobilisierung entwickeln. Wir haben unseren Widerstand und unsere Forderungen nach Autonomie mittels unzähliger Demonstrationen Ausdruck verliehen, auf den Landstraßen, in unseren Gemeinden und in der Hauptstadt. Es ist nicht nötig, auf einem Präsidentenstuhl zu sitzen oder Abgeordnete zu sein, um ein Projekt zu stoppen, das derart verheerend ist, wie es die Ciudades Modelos sind. Wir haben gezeigt, dass wir mit unserer Mobilisierungsstrategie Erfolg haben können.
Nachdem gegen das entsprechende Gesetz 51 Mal Verfassungsbeschwerde eingereicht wurde, begrub der oberste Verfassungsgerichtshof des Landes vor kurzem die Pläne für die Ciudades Modelo. Dieser Erfolg habe die verschiedensten Organisationen darin ermutigt, den Kampf um den Schutz der natürlichen Ressourcen landesweit zu intensivieren. Ungefährlich sind diese Proteste jedoch nicht, weiß die Aktivistin Anna. In einem der gewalttätigsten Länder der Welt sind bereits zahlreiche soziale Aktivistinnen und Aktivisten ermordet worden und unzählige werden aktuell bedroht.
Die Menschen erleiden Repressionen, Morddrohungen. Einige Anführer mussten sogar aus dem Land fliehen, weil sie informiert, weil sie Widerstand organisiert, weil sie sich für die Verteidigung des Wassers oder gegen den Bergbau eingesetzt haben.
Nun droht ausgerechnet die Entscheidung der breiten Anti-Putsch-Bewegung Frente Nacional de Resistencia Popular mit seinem politischen Arm der Partei Liberación y Refundación in die nächsten Wahlen im November 2013 zu ziehen, dem Protest in Honduras den Wind aus den Segeln zu nehmen. Viele Aktivistinnen sind bis auf Weiteres im Wahlkampf beschäftigt, andere lehnen die Teilnahme an den Wahlen ab, versprechen sich mehr von außerparlamentarischen Protesten. Trotz der Meinungsverschiedenheiten auf dem letzten Treffen der Anti-Putsch-Allianz seien die Organisationen darin übereingekommen, im Jahr 2013 auf Demonstrationen zu setzen. So der Gewerkschafter Carlos Lanza.
Uns allen ist bewusst, dass wir uns mobilisieren müssen, um die neoliberale Politik Lobos zu bremsen. Daran sind wir uns absolut einig, auch wenn es bezüglich der Teilnahme an den Wahlen Meinungsverschiedenheiten gibt. Wenn wir nicht mobilisieren, dann gibt es ein Vakuum im Klassenkampf. Wenn sich die Führung der Frente Nacional de Resistencia Popular nicht an die Spitze dieses Prozesses setzen würde, dann müsste das jemand anderes tun.
Gegenüber dem Modell des Ausverkaufs der natürlichen Ressourcen des Landes zum Nutzen weniger schlagen die Basisorganisationen ein Modell von Entwicklung vor, das unter Respektierung der traditionellen Lebensweise und im Ausgleich zwischen Mensch und Natur die Lebensbedingungen verbessern soll. Noch einmal Berta Cáceres.
Das Honduras, von dem wir träumen, respektiert die territorialen und kulturellen Rechte seiner Gruppen, die Diversität im Land, die das Gegenteil des Kapitalismus ist, den man uns aufzunötigen versucht.
Und das war unser Onda-Info-Spezial. Diesmal hörtet ihr eine Reportage von Radio Progreso aus Honduras. Radio Progreso findet ihr im Internet unter http://radioprogressohn.com. Einen guten Jahreswechsel wünschen euch eure Ondistas. Tschüss.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.